Ein schottischer Prediger namens Robert Bruce. Er frühstückte am Tag seines Todes am Morgen mit seiner Tochter. Nachdem er, wie gewöhnlich, ein Ei gegessen hatte, sagte er zu seiner Tochter Martha: "Ich denke, ich bin immer noch hungrig. Magst du mir noch ein weiteres Ei bringen?" Aber als er eine Weile stumm nachdachte, sagte er: "Halt, meine Tochter, halt, mein Meister ruft mich." Und plötzlich konnte er nicht mehr recht sehen, sein Augenlicht verschwand. Dennoch bat er um seine Bibel und sagte: "Schlag das 8. Kapitel im Römerbrief auf und setze meinen Finger an die Stelle, wo es heißt, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben und so weiter uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus unserem Herrn ist." Und er vergewisserte sich noch einmal, ob sein Finger auch wirklich an der richtigen Stelle ist. Und als seine Tochter bejahte, sagte er: "Nun, Gott sei mit dir, mein liebes Kind. Ich habe mit dir gefrühstückt und ich werde zu Abend essen mit meinem Herrn Jesus Christus." Und dann verstarb er. Nun, es zeigt uns eine Zuversicht, ein Vertrauen. Aber vielleicht habt ihr euch auch schon mal überlegt, wie kommt es eigentlich, dass Christen überhaupt sterben müssen? Ist nicht der Tod der Lohn der Sünde? Was hat denn ein Christ überhaupt vom Glauben, wenn er dennoch, so wie auch alle anderen Menschen, eines Tages sterben muss? Kann man denn davon sprechen, dass Christen auch im Tod gesegnet sind? Nun, tatsächlich hat Gott es so eingerichtet, dass nicht alle Christen, so wie Henoch oder wie Elia, lebendig in den Himmel auffahren, anstatt zu sterben. Aber der Tod des Leibes ist nur ein Tod, der erste Tod. Aber der ewige Tod, von dem die Bibel spricht, der zweite Tod, ist der, den Christen niemals erleben müssen. Und auch bei dem natürlichen Tod, da wo auch Christen sterben, wo die Seele sich von dem Leib trennt, so ist doch der Tod ein anderer als bei den Gottlosen. Das heißt, der Stachel und der Fluch des Todes ist überwunden bei dem Christen. Und auch wenn der Tod kein angenehmer Gedanke ist, so muss sich ein Christ nicht mehr davor fürchten. Sondern mit dem Tod kommt auch ein großer Gewinn. Denn wir hoffen nicht nur in diesem Leben auf Christus und wir empfangen nicht nur in diesem Leben die Segnungen vom Herrn, sondern auch im Tod selbst. Darum heißt es im Philipperbrief, Philipper Kapitel 1, Vers 21 bis 23. Hier schreibt Paulus aus der römischen Gefangenschaft heraus: "Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich werde aber von beidem bedrängt. Ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen." Im Katechismus heißt es in der 38. Frage: "Welche Wohltaten empfangen die Gläubigen von Christus beim Tod?" Die Antwort lautet: "Die Seelen der Gläubigen werden bei ihrem Tod vollkommen gemacht in Heiligkeit und gehen unmittelbar in die Herrlichkeit ein. Und ihre Leiber ruhen weiter mit Christus vereinigt in ihren Gräbern bis zur Auferstehung." Nun, wie kommt es, dass Paulus in Ketten so über den Tod sprechen kann. Er war gefangen, der Prozess erwartete ihn. Er hatte zwar durchaus die Hoffnung, dass er freikommt, wie es dann auch wohl der Fall war, aber die Hinrichtung, der Tod folgte dann auch gar nicht mehr so lange danach. Doch er kann sagen, das Sterben ist für mich Gewinn. Das Sterben ist Gewinn. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Und tatsächlich ist es wichtig, auch für uns Christen darüber nachzudenken, welche Wohltaten empfangen denn die Gläubigen von Christus beim Tod? Was ist es, dass Paulus so gewiss war, dass er in dieser Weise vom Tod sprechen konnte? Nun erstens, was geschieht mit der Seele der Gläubigen beim Tod? Hier im Katechismus heißt es, die Seelen der Gläubigen werden bei ihrem Tod vollkommen gemacht in Heiligkeit. Sie werden vollkommen gemacht in Heiligkeit. Nun, das ist ein Gewinn. Darum nennt Paulus das Sterben ein Gewinn. Darum kann er sagen, denn es ist weit besser. Er sagt, wenn ich hier in diesem Leben weiterlebe, wenn Gott es mir schenkt, dann weiß ich, dass ich Frucht bringen kann. Dann weiß ich, dass ich gute Werke tun kann. Dann weiß ich, dass ich hier meinem Herrn dienen kann. Und für die Gemeinde, unter anderem hier in Philippi, kann das zu einem großen Nutzen sein. Aber er sagt, ich weiß, wenn ich sterbe, wenn ich bei Christus bin, oh, dann ist es weit besser. Weit besser. Nämlich der Zustand der Heiligkeit. Was heißt es, dass er vollkommen, dass die Seele der Gläubigen beim Tod vollkommen gemacht wird in Heiligkeit? Nun, das heißt, eine vollkommene Freiheit von der Sünde. Das können wir uns kaum vorstellen, oder? Aber in dem Moment, wo ein Gläubiger stirbt und seine Seele sich vom Leib trennt, in dem Moment wird die Seele vollkommen in Heiligkeit sein. Das heißt, frei von allen äußeren Versuchungen der Sünde. Hier in diesem Leben müssen wir ständig gerüstet sein. Überall lauern Sünden. Ständig brauchen wir Wachsamkeit. Wir sollen sogar eine Kampfrüstung anhaben im Kampf gegen all die Versuchungen. In dieser Welt sind wir umgeben von Dingen, die uns verführen, die uns anreizen, die uns locken zur Sünde. In dem Moment, wo ein Christ stirbt, ist seine Seele frei von allen Versuchungen zur Sünde. Und nicht nur das, sondern auch frei von aller Innewohnung der Sünde. Hier in dieser Zeit sind wir oft betrübt und vergießen vielleicht so manche Tränen, wenn wir überführt sind über die Sünden unseres eigenen Herzens. Wenn wir plötzlich merken, was kommen für Gedanken in mir auf? Wie kann ich über meinen Bruder, über meine Schwester in solch einer Weise denken oder so mit ihr, mit ihm sprechen? Was kommt da aus meinem Herzen heraus? Warum ist da so viel Neid? Warum ist da solch ein Stolz? Warum ist da plötzlich dieser Hass? Was ist das in mir? Und wir wissen, ich will eigentlich anders sein, aber da ist ein Prinzip noch in meinem Leben, das fleischlich ist. Und wir seufzen darüber. Wir sind betrübt darüber. Wir kämpfen dagegen an. Und wie oft sind wir frustriert, dass die Dinge, die wir eigentlich tun wollen, wir so wenig Kraft dafür aufbringen. Und die Dinge, die wir verachten, die wir endlich aus unserem Leben heraushaben wollen, dass sie immer wieder aufkeimen, wie Unkraut im Garten. Und in dem Moment, wo ein Christ stirbt, wird seine Seele völlig frei sein von jeder Innewohnung der Sünde. Und mehr noch, in dem Moment, wo ein Christ stirbt beim Tod, wird alle Möglichkeit der zur Sünde vergehen. Das ist etwas Faszinierendes. Adam und Eva, sie waren vollkommen heilig und aufrichtig geschaffen. Aber sie hatten die Fähigkeit zur Sünde. Die Engel Gottes, er hat sie heilig geschaffen, aber sie hatten die Fähigkeit zur Sünde. In dem Moment, wo ein Christ stirbt im Glauben an den Herrn Jesus Christus, wird seine Seele vollkommen gemacht in Heiligkeit und er wird nicht mehr in der Lage sein zu sündigen. Nicht mehr fähig sein, nicht mehr die Möglichkeit haben zur Sünde. Ist das nicht herrlich? Das ist die höchste Form der Geborgenheit, der Sicherheit. Die Sünde hat nichts mehr an der Seele der Gläubigen. Und nicht nur die vollkommene Freiheit von der Sünde, sondern auch im positiven Sinne ein vollkommenes Maß an Heiligkeit. Heiligkeit bedeutet nicht nur, dass keine Sünde da ist, sondern auch eine Reife, eine im positiven Sinne eine richtige Ausrichtung auf Gott und sein Wort und sein Wesen. Das heißt, die Bibel spricht davon, dass wir eine ungetrübte Erkenntnis haben. In 1. Korinther 13, Vers 12, da schreibt Paulus, denn jetzt sehen wir mittels eines Spiegels undeutlich. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun in dem Moment, wo ein Christ stirbt im Glauben, im Herrn, wird seine Seele vollkommen gemacht in Heiligkeit und all das Unverständnis, all das, was uns jetzt noch zweifeln lässt und so eine Undeutlichkeit, so viele Fragen, die aufkommen, dass wir nicht verstehen, in dem Moment wird unsere Erkenntnis vollkommen geheiligt sein. Und nicht nur das, sondern eine vollständige Reife haben. Wir haben gerade im Bekenntnis den Abschnitt gelesen über die guten Werke, dass selbst die höchste Stufe der guten Werke noch unter dem ist, was Gott eigentlich von uns fordert. Hier in diesem Leben bleibt alles unvollständig. Aber dann, in dem Moment, wo ein Christ stirbt, wird seine Seele zur vollständigen Reife erhöht. So wie Kinder, wo zwar schon alle Organe dran sind, alles was nötig ist, ein kompletter Mensch, aber noch klein. Aber in dem Moment, wo ein Christ stirbt, da wird seine Seele zur vollkommenen Reife, zum vollen Wuchs wachsen und er wird das Gute wollen, vollkommen lieben in all den Fähigkeiten und Kapazitäten der Seele, ganz ausgerichtet sein auf das, was gut ist, was heilig ist. Und alles wird perfekt verbunden sein. Da ist nicht mehr diese Zerrissenheit wie bei uns. Wie Paulus sagt, ja, das eine will ich, aber das andere tue ich. Die Seele, sie wird vollkommen verbunden sein in Einheit, in den unterschiedlichen Kapazitäten der Seele, der Wille, das Denken, das Fühlen. All das, es wird geheiligt sein. In einer geheiligten Einheit, Christus gemäß. Johannes schreibt sogar, jetzt erkennen wir noch nicht, was wir sein werden. Aber dann werden wir ihn sehen und wir werden sein, wie er ist. Wie Christus, der vollkommene Mensch, wir werden ihm gleichgestaltet sein. Und dann heißt es, dass diese Seele auch unmittelbar in die Herrlichkeit eingehen wird. Also neben der vollkommenen Heiligkeit ist auch eine Wohltat gegenüber der Seele die unmittelbare Herrlichkeit. Das bedeutet zum einen ein herrlicher Ort. Wenn ein Christ stirbt, geht seine Seele direkt über in einen Ort der Herrlichkeit. Der Ort, an dem Gott ist. Der Ort, den wir Himmel nennen, wo kein Leid, keine Tränen, kein Geschrei mehr ist. Der Ort, wo nichts Unreines ist, wo Gott selbst das Licht ist. Es wird genannt ein Haus, das nicht mit Händen gemacht ist. Das Königreich Gottes, ein unerschütterliches Erbe, ein besseres Vaterland. Ein herrlicher Ort, wo nichts der Verfallenheit preisgegeben ist, wo nichts Unreines ist, wo nichts Beschmutzendes ist. Wie gesagt, wo keine Versuchungen der Sünde sind, sondern alles in Herrlichkeit erglänzt. Und dazu eine herrliche Gemeinschaft. Paulus, er schreibt hier: Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Bei Christus sein. Wenn ein Christ stirbt, dann geht seine Seele direkt in den Himmel, wo Christus ist. Wo Christus ist. Wo Christus leibhaftig aufgefahren ist, wo er sitzt zur Rechten Gottes auf dem Thron. In Lukas 23, Vers 43, da geht es um die Szene der Kreuzigung. Und ihr wisst, der eine Verbrecher, er schaut auf Christus und sagt: Gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und erinnert ihr euch, was Jesus ihm sagt? Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Die Seele der Gläubigen geht in das Paradies, in den Himmel, in die Gegenwart Gottes und ist bei Christus. Am selben Tag, so wie Robert Bruce sagte: Ich habe mit dir gefrühstückt, ich werde mit meinem Herrn Jesus Christus zu Abend essen. Und das ist diese herrliche Gemeinschaft. Und nicht nur das, in Hebräer 12 heißt es über die Christen: Ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Und im Hebräerbrief geht es darum, dass wir jetzt schon auf der Erde eine geistliche Verbundenheit haben zu denen, die jetzt im Himmel sind, zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Das heißt, diejenigen, die auch zur Zeit des alten Bundes bereits im Glauben gestorben sind, und hier haben wir es nochmal, sie sind vollendete Gerechte. Da mangelt nichts mehr an Heiligkeit. Und sie sind zusammen mit den Myriaden von Engeln in einer großen Festversammlung zusammen mit Christus. Und im Hebräerbrief geht es darum: Nun, als neutestamentliche Gemeinde sind wir jetzt schon im Glauben mit denen verbunden. Wir haben es hier gerade auch so schön gesungen. Schon hier sind wir verbunden mit dem, der ist und war, hat selige Gemeinschaft mit der erlösten Schar, mit denen, die vollendet, zu dir herrufen wir. Verleih, dass wir mit ihnen dich preisen für und für. Ja, wir haben jetzt schon in einer gewissen Weise eine Verbindung, eine Gemeinschaft mit den Seelen, die jetzt im Himmel sind und jetzt schon Gott preisen. Aber in dem Moment, wo ein Christ stirbt, geht er ein in die Herrlichkeit dieser Gemeinschaft. Die Gemeinschaft mit Christus. unmittelbar. Nicht mehr, dass wir nur im Glauben leben, aber nicht schauen, sondern wir werden Gemeinschaft mit Christus haben. Unmittelbar. Und Gemeinschaft mit all den Heiligen, die uns vorangegangen sind, mit den vollendeten Gerechten. Und diese Herrlichkeit ist ein herrlicher Stand. Ein Stand der Ruhe und des völligen Segens. Nicht mehr ein Stand der Unsicherheit. Nicht mehr ein Vorgeschmack und dann denkt man, oh, vielleicht kann ich hier doch nicht bleiben. Ich muss mich hier erstmal bewähren. Sondern wer in diese Herrlichkeit eingeht, nach dem Tod, dem droht kein Gericht mehr, kein Verdammungsgericht, sondern Jesus nennt es den Schoß Abrahams, in den er kommt. Und es ist eine große Kluft gegenüber denen, die in die Hölle kommen. Es ist ein Ort der Herrlichkeit Gottes. Und dort warten die Seelen auf den letzten Tag und die Auferstehung, wo Gott Himmel und Erde neu machen wird. Ein herrlicher Stand. Nun, hier gibt es einige falsche Annahmen und ich will nur mal auf zwei eingehen. Es gibt eine verbreitete Lehre unter Christen, auch unter konservativen Christen, die glauben, wenn ein Christ stirbt, dann geht die Seele über in eine Art Seelenschlaf. Das heißt, eine Zeit der völligen Bewusstlosigkeit, bis Christus wiederkommt und sein Reich aufrichtet. Kommt unter anderem aufgrund dieses bildlichen Sprachgebrauchs, wenn es in 1. Thessalonicher 4 von den Entschlafenen die Rede ist. Ja? Also denen, die eingeschlafen sind. Im Kontext ist es aber deutlich, es geht hier darum, um die gestorben sind. Und es ist ein bildliches Wort dafür. Aber viele glauben, es ist eine Art Zustand, dass die Seelen der Gläubigen quasi kein Bewusstsein haben, sondern einfach wie so in einen tiefen Schlaf verfallen. Und erst an dem Tag, wenn Christus wiederkommt, auferweckt werden, zusammen mit den Leibern und erst dann sozusagen in die Herrlichkeit eingehen oder eben die Gottlosen in die Hölle. Aber was die Bibel relativ deutlich lehrt, ist, an dem Tag, wo ein Christ stirbt, tritt er in die Gemeinschaft mit Christus. Wie könnte Paulus sagen, ich habe Lust abzusterben und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser, wenn es nur bedeuten würde, er muss halt in einer Bewusstlosigkeit schlafen und kommt auch allen anderen nicht zuvor. Nein, er sehnte sich danach, direkte Gemeinschaft mit Christus zu haben. Oder, wie ich gerade schon gelesen habe, wie kann Jesus zu diesem Verbrecher sagen, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein? Wenn er damit eigentlich meinte, ach, du wirst noch ein paar Jahrhunderte oder Jahrtausende in einer Art Bewusstlosigkeit, in einer Art Koma schlafen. Es ist ein falsches Prinzip. Ja? Die Bibel lehrt keinen Seelenschlaf, sondern diejenigen, die im Glauben sterben, die werden sofort mit Christus sein. Und sie werden Anteil haben an dieser herrlichen Gemeinschaft, von der in Hebräer 12 die Rede ist, die jetzt schon real ist. Schon jetzt gibt es ein Himmelreich, wo die vollendeten Gerechten, die Seelen der vollendeten Gerechten Gemeinschaft haben mit Christus und untereinander. Eine zweite falsche Lehre ist vielleicht sogar noch viel verbreiteter, das Fegefeuer. Fegefeuer haben wir schon alle von gehört. Letztendlich, es lehnt sich an eine Stelle in 1. Korinther 3, wo es darum geht, dass die Werke im Feuer geprüft werden und all das, was aus Holz oder aus Stroh und so weiter ist, das wird verbrennen und das, was aus Gold und Edelstein ist, das wird erhalten bleiben und so wird jemand auch gerettet werden, wie durchs Feuer hindurch. Und daraus hat die römische Kirche eine Lehre des Fegefeuers gemacht. Und zwar besteht die Lehre darin, dass die Läuterung der Seele, die Reinigung der Seele, die Heiligung der Seele nicht unmittelbar geschieht beim Tod, sondern je nachdem, wie schmutzig wir sind, wie geheiligt wir schon in diesem Leben sind und wir dann sterben, alles, was da noch ausbleibt an notwendiger Reinigung, findet dann in diesem Fegefeuer statt, eine Art Vorhölle, wo auch Christen erst einmal Schmerz leiden, wo sie leiden müssen, wo sie eine Art Läuterungsstrafe erhalten für all die Sünden, für all das Unreine, was noch an ihnen ist. Und sie werden eben durch ein Feuer gereinigt, geläutert. Und wenn sie schon eine höhere Stufe der Heiligkeit erreicht haben, dann müssen sie halt nicht so lange ins Fegefeuer. Und wenn sie aber zwar glauben, aber eigentlich einen ziemlich schlechtes Leben geführt haben, dann müssen sie halt umso länger in diesem Fegefeuer bleiben, bis sie dann aus diesem Fegefeuer in den Himmel dürfen. Und dazu passt dann auch wiederum das, was wir heute gelesen haben im Abschnitt im Glaubensbekenntnis. Durch die überschüssigen guten Werke der Heiligen nach der römischen Lehre kann man eben auf dieser Erde für die Verstorbenen beten oder durch Applaus etwas von diesen Werken der Heiligen kaufen, was denen im Fegefeuer dann zugute kommt. Es wird ihnen angeschrieben und dann müssen sie nicht ganz so lange ins Fegefeuer. Also die ganze Lehre von dem Ablass und so weiter, es geht tatsächlich um diesen Zustand des Fegefeuers. Nicht um den Zustand der letztendlichen Hölle, sondern diese Sonderlehre des Fegefeuers, die an und für sich völlig unbiblisch ist. Also geht nur darum, wie die römische Kirche hier auch wieder etwas Profit ausschlagen kann. Aber es ist keine biblische Lehre, dass Christen in eine Art Vorhölle kommen, sondern in dem Moment, in dem sie sterben, wird ihre Seele vollkommen gereinigt sein. Und zwar allein durch das Blut Christi. Zweitens, was geschieht mit dem Leib der Gläubigen beim Tod? Auch darauf gibt hier unser Katechismus eine Antwort. Die Leiber, sie ruhen im Grab bis zur Auferstehung. Nun, der Tod, der natürliche Tod ist da, wo sich die Seele vom Leib eines Menschen trennt. Die Seele, sie ist unsterblich, sie geht ein direkt in den Himmel, aber der Leib, er kommt ins Grab, er wird wieder zu Staub, wie wir schon im 1. Buch Mose lesen. Aber was nun hier genannt wird, warum gibt es eine Wohltat, ein Segen für Christen, auch in Bezug auf ihren Leib? Sie werden doch genauso zu Staub wie die anderen, oder? Nun, hier heißt es, sie ruhen im Grab bis zur Auferstehung. Die Gräber der Christen sind kein Gefängnis, sondern ein Ruheort. Tatsächlich ist gerade auch diese Praxis der Erdbestattung, des Begräbnisses in einem Sarg ein Zeichen dafür, hier ruhen sie, hier schlafen sie sozusagen bis zum Tag der Auferstehung. Das Grab ist kein Gefängnis für die Leiber der Christen, für die Körper der Christen, sondern ein Ruheort. Es gibt manchmal merkwürdige Vorstellungen von irgendwelchen spiritistischen Gedanken, wenn irgendwelche Seelen von dem Leib getrennt sind und irgendwie keinen Ruheort haben oder irgendwie sowas, die christliche Zuversicht ist, die Leiber, sie ruhen in den Gräbern bis zum Tag der Auferstehung. Und warum können sie ruhen? Nun, jemand, ein Körper, der gestorben ist, wo die Seele den Körper verlassen hat, er empfindet keinen Schmerz mehr, kein Leid, keine Krankheit, keine Müdigkeit, keine Schwachheit. Man kann auf körperlicher Ebene kann man diesem Menschen kein Leid mehr antun. Ja. Manchmal wird versucht, wie bei solchen, die römische Kirche als Irrlehrer deklariert hat, dann wurden sie noch gevierteilt und wurden verbrannt und die Asche wurde in irgendwelche Flüsse geworfen, damit es möglichst irgendwie was verteilt wird. Und trotzdem kann man den Christen damit kein Leid antun, sondern die Leiber, sie ruhen, selbst wenn sie zu Staub verwesen. Und die biblische Lehre ist aber, dass die Gräber nicht der endgültige Ort sind für die Leiber. Es gibt eine Auferstehung des Körpers, eine Auferstehung aus dem Staub. Und dafür ist es nicht notwendig, dass die Leichname irgendwie mumifiziert werden, wie bei den Ägyptern, wo sie dachten, so kann man irgendwie noch alles erhalten. In Jesaja 26, Vers 19 heißt es, deine Toten werden lebendig, meine Leichen wieder auferstehen. Wacht auf und jubelt, Bewohner des Staubes, denn ein Tau der Lichter ist dein Tau und die Erde wird die Schatten gebären. Ja, die Bewohner des Staubes, sie werden auferstehen. In Hiob 19, Vers 25 heißt es in diesem bekannten Bekenntnis, doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über den Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich sehen und meine Augen werden ihn sehen, aber nicht als Fremden. Die christliche Hoffnung ist, dass auch die Körper der Christen, die zwar zu Staub vergehen, aber dennoch nur als eine Art Ruheort bis zum Tag der Auferstehung. Die Gräber sind der Warteraum für die Leiber. Aber was bedeutend ist hier, es heißt, und ihre Leiber ruhen weiter mit Christus vereinigt in ihren Gräbern bis zur Auferstehung. Selbst die Körper der Christen sind im Tod weiter mit Christus vereinigt. Obwohl die Seele sich vom Körper getrennt hat, ist nicht nur die Seele verbunden, die direkt und unmittelbar in der Herrlichkeit mit Christus ist, sondern auch der Leib der Christen bleibt mit Christus verbunden. Noch nicht unmittelbar, aber so wie wir jetzt, nicht nur geistlich, sondern auch unser ganzer Leib, er gehört Christus. Der Leib der Christen gehört zur Person des Christen und damit gehört auch Leib und Seele Christus. In 1. Korinther 6, Vers 19 lesen wir, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Christus beansprucht nicht nur unsere Seele, sondern auch unseren Körper. Auch unser Körper gehört Christus. Es gibt diese philosophische Vorstellung, dass im Grunde die Materie, der Körper nur so eine notwendige Hülle ist für die Seele, aber eigentlich es nur auf die Seele ankommt. Und so manche Griechen stellten es sich vor, dass der Himmel eben das ist, wo alles Körperliche weg ist. Aber das ist nicht die biblische Vorstellung, sondern so wie Christi Leib nach seinem Tod noch zu Christus gehörte, und er auferstanden ist, leibhaftig, so werden auch die Leiber der verstorbenen Heiligen weiter als Teil von den Christen gewertet. Selbst wenn sie in dieser Zeit zu Staub werden und in Gottes Vorsehung werden sie aber nicht vergehen, sie werden nicht verloren gehen, sondern zu seiner Zeit wird er den Auferstehungsleib formen und er ist in einer Verbindung mit dem verstorbenen Leib. Darum gehört es zu den falschen Annahmen, dass man denkt von einer Körperlosigkeit im Himmel. Das ist eine verbreitete Vorstellung, dass der Himmel wie eine Art andere Dimension ist, eine andere Sphäre, wo irgendwelche Seelen auf Wolken hocken und Harfen klimpern, aber es nichts mehr mit einem Leib zu tun hat, nichts Körperliches mehr da ist, nichts mehr Materielles, sondern eben dieses völlig körperlose, rein Geistliche, was die Materie angeht. Aber Paulus, er schreibt in 2. Korinther 5, Vers 2, denn in diesem freilich seufzen wir, das heißt in diesem Körper, und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Insofern wir ja bekleidet, nicht nackt befunden werden wollen. Was Paulus hier sagt ist, dieser Zwischenzustand, dass die Seele der Christen lebt, aber es keine Verbindung zum Leib ist, es ist wie eine Art Nacktheit, es ist noch etwas unvollständig. Und sie warten noch darauf, dass sie überkleidet werden mit dem Auferstehungsleib. Und deswegen sollte unsere Vorstellung vom Himmel auch nicht sein, eine völlige Vergeistlichung in dem Sinne, dass es nichts Greifbares, nichts Materielles gibt, sondern die Bibel spricht von einem neuen Himmel und einer neuen Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und viele Bilder, die auch in den prophetischen Schriften gebraucht werden, sie zeigen eine erlöste Natur. Und das ist auch unsere Sehnsucht. Aber in dem Moment, wo ein Christ stirbt, da erfahren sowohl seine Seele als auch sein Leib Wohltaten, Segnungen von Christus. Und darum, fürchte dich nicht. Sondern lebe in dieser Zeit, in einer heiligen Tätigkeit, wie Paulus hier schreibt. Wenn ich lebe, so weiß ich, mein Leben ist Christus, ich habe Frucht und es soll dienen den Heiligen, soll dienen der Gemeinde, eine heilige Tätigkeit. Aber sei gewiss, dass Sterben ein Gewinn sein wird für diejenigen, die an Christus glauben. Dass die Wohltaten noch besser sein werden, als in diesem Leben. Vollkommene Heiligkeit, unmittelbare Herrlichkeit. Und denke freudig nach über die Wohltaten beim Tod, gerade in den Kämpfen des Lebens, gerade wo wir mit unserer eigenen Sünde kämpfen, gerade da, wo wir mit den Versuchungen dieser Welt kämpfen, gerade da, wo wir betrübt sind über all die Vergänglichkeit und über all die Schwere und über all die Traurigkeit, die uns begegnet in diesem Leben. Ja, Paulus, er saß in Ketten und er wusste, ich weiß gar nicht, was ich wählen soll. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Aber wie auch immer es ist, Leben ist für mich Christus, Sterben ist Gewinn. Nun, das schenkt uns Kraft fürs Leben und fürs Sterben. Darum, lass uns freudig über diese Wohltaten nachdenken und uns nicht verwirren lassen durch falsche Annahmen und unbiblische Lehren. Aber zuletzt auch, lass dich warnen, es gibt keine Wohltaten beim Tod eines Ungläubigen. Und es gibt keine Chance der Reinigung oder der Bekehrung nach dem Tod. Siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Nur die, die in diesem Leben mit Christus verbunden sind, die werden auch vollkommene Heiligkeit und unmittelbare Herrlichkeit erfahren. Und sie werden auferstehen in Herrlichkeit und ewig bei Christus sein. Aber die Bibel gibt keinen Grund, keinen Anlass für irgendwelche Ideen, dass es vielleicht noch eine Chance gibt, nach dem Tod zum Glauben zu kommen. Nach dem Tod Christus und seine Vergebung anzunehmen. Sondern die Wohltaten beim Tod, sie sind alleine in Christus und für die Gläubigen. Amen.